Das Ganze ist ein perfektes Zusammenspiel von Gott dem Vater, Gott dem Sohn, Gott dem Heiligen Geist in Einheit und zusammen, um dich zu erretten, um dich zu verändern, um in dir gute Frucht hervorzubringen, um deine Erlösung zu vervollständigen für alle Zeit. Und das Ganze ist entschieden worden vor Beginn der Zeit. Das Thema heute ist der Gott der Bündnisse. Der Gott der Bündnisse. Und letztes Mal, also beim letzten Gottesdienst, hat die Jeda gepredigt und sie hat eine Predigt über das Wort Gottes gemacht. Und das war so eine große Überblickart von Predigt. Ja, also nicht so ein intensives Hineintauchen in ein Detail, sondern die großen Zusammenhänge verstehen. Und heute werden wir wieder so weitermachen mit einem die großen Zusammenhänge verstehen Thema, nämlich der Gott der Bündnisse. Gott ist ein Gott der Bündnisse. Und wenn wir daran denken, was ein Bündnis ist, was ein Bund ist, wir kennen ein paar Bündnisse, aber trotzdem ist das Konzept für uns heutzutage ein bisschen schwer verständlich. Aber so Bündnisse, die wir kennen, ja, sind zum Beispiel ein Verteidigungsbündnis zwischen Staaten, ja, die NATO zum Beispiel, ja, ein Verteidigungsbündnis zwischen Staaten, wo die Staaten quasi gleichberechtigt sind und dieses Bündnis miteinander eingegangen sind. Wir kennen auch Bündnisse auf persönlicher Ebene, also eine Ehe zum Beispiel. Eine Ehe ist ein Bündnis oder ein Bund. Das ist ein Bund zwischen zwei Personen, die auch auf einer gleichberechtigten Ebene sich entscheiden, zusammenzukommen und diesen Bund miteinander einzugehen. Ein andere Art von Bund ist der Bund zwischen einem Staat und einem Staatsbürger. Ja? Also wenn du zum Beispiel, du bist geboren als Österreicher, Österreicherin, und dann bist du in einem Bündnisverhältnis eigentlich zum Staat Österreich. Und du hast dich nicht dafür entschieden, ja, aber es ist so. Und es ist kein Bündnis zwischen zwei gleichberechtigten Partnern, sondern einer ist mächtiger als der andere. Ja. Aber das ist einfach so. Du bist Teil von diesem Bündnis und in diesem Bündnis gibt es auch von beiden Seiten gewisse Rechte und Pflichten. Ja, also der Staat hat Rechte und Pflichten dir gegenüber und du hast Rechte und Pflichten dem Staat gegenüber. Und so ist es in einem Bündnis. Da haben beide Seiten Rechte und Pflichten einander gegenüber. Und übrigens, es schränkt den stärkeren Partner eigentlich auch stark ein. Ja? Also wenn der stärkere Partner, in dem Fall jetzt der Staat Österreich, dieses Bündnis bricht, dann kannst du den Staat verklagen bei uns. Ja? Und natürlich, in jedem Land schaut das Bündnis anders aus. Auch Eltern und Kinder. Ja? Also Eltern und Kinder, das ist auch ein Bündnis. Und das ist ein Bündnis, das suchen sich die Kinder nicht aus und oft die Eltern auch nicht, aber auch das ist ein Bündnis. Ja? Und auch da ist es so, dass eine Seite ist quasi mächtiger als die andere Seite im Bündnis. Ja? Und gleichzeitig ist auch so, dass dieses Bündnis beide Seiten einschränkt und auch beiden Seiten hilft. Ja? Also beide Seiten, Eltern und Kinder, haben gewisse Rechte und Pflichten der anderen Seite gegenüber. Genau, das sind so Bündnisse, die wir kennen. Und in der Bibel gibt es auch viele Bündnisse zwischen Gott und den Menschen. Zum Beispiel Gottes Bund mit Noah, ja, da ist das Zeichen davon der Regenbogen. Gottes Bund mit Abraham, da ist das Zeichen dafür die Beschneidung. Gottes Bund mit Mose und Gottes Bund mit David. Und Gott ist immer wieder Bünde eingegangen. Charles Spurgeon war ein Baptistenpastor von einer Baptistengemeinde. Heute würde man das eine Megachurch nennen. Also die waren, über 10.000 Leute in London. Im 19. Jahrhundert hat er gelebt. Und er hat das Folgende gesagt. Unser Gott ist ein Gott der Bünde. Weil Gott der lebendige Gott ist, kann er uns hören. Weil er ein lebender Gott ist, hört er uns. Weil er ein Gott des Bundes mit uns ist, hat er sich selbst verpflichtet, uns zu hören. Und das ist ganz interessant, weil jedes Mal, wenn Gott ein Bündnis eingeht mit den Menschen, es ist ja, wenn man sich das überhaupt vorstellt, irre eigentlich. Ja? Gott ist der Schöpfer des Universums, Er hat gesprochen und Raum und Zeit sind entstanden. Und er gibt sich ab mit dem, dass er quasi mit uns Menschen ein Bündnis eingeht, wo er sich auch selbst verpflichtet und gewissermaßen einschränkt. Also der Gedanke ist ja, wenn man sich das wirklich durchüberlegt, schon gewaltig. Heute geht es um drei allumfassende Bünde, die Gott mit der Welt, mit den Menschen eingeht. Die sind so Bünde, die quasi, wie soll ich sagen, ja, wie so übergreifend sind. Und an diesen Bünden erkennt man die ganze Geschichte der Bibel, die ganze Geschichte von Gott mit den Menschen. Und die zwei von diesen Bünden sind zwischen Gott und Menschen. Und einer von diesen Bünden ist zwischen Gott und Gott. Wir glauben an einen dreieinigen Gott. Und das ist ein Bund, der besteht zwischen Gott dem Vater, Gott dem Sohn und Gott dem Heiligen Geist. Und wir werden uns alle drei Bünde anschauen und was das für uns bedeutet. Und mein Gebet für uns heute ist, dass wir heute tiefer eintauchen in die Wahrheit über was Jesus für uns getan hat. Dass wir tiefer verstehen für unser Leben, was das bedeutet, dass Gott uns liebt. Was das bedeutet, dass Gott souverän und erhaben ist und gleichzeitig für uns ist. Alle diese Sachen haben mit diesen Bünden zu tun. Und ich hoffe, dass vielleicht auch manche Wahrheiten, die manche von euch sind schon lang Christen, vielleicht bist du heute hier und du bist zum ersten Mal überhaupt in einer Kirche oder in einem Gottesdienst, aber egal wo du stehst, ich hoffe, dass diese Wahrheiten von Gottes Liebe zu dir entweder zum ersten Mal oder zum tausendsten Mal ganz tief in dein Herz gehen heute. Und ich fange gleich an mit dem ersten Bund. Und das ist jetzt die drei Überschriften, wie die Bünde heißen, das sind ein bisschen so theologische Sprache, okay, aber ich werde zu jedem eben erklären, was es damit auf sich hat. Der erste Bund ist der Bund der Werke. Der Bund der Werke. Was ist der Bund der Werke? Gott erschafft die Menschen und er geht direkt einen Bund mit den Menschen ein. In 1. Mose Kapitel 1, Vers 28 sagt Gott, also da steht, und Gott segnete sie, die Menschen, und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Das heißt, er gibt den Menschen einen Auftrag, in seinem Sinne zu herrschen, in seinem Sinne zu regieren. Anders gesagt, die Welt zu kultivieren und zum Aufblühen zu bringen. Und dann ein Kapitel weiter, sehen wir noch einmal im Detail, und da steht in Kapitel 2, Vers 16, er befahl dem Menschen jedoch, du darfst jede beliebige Frucht im Garten essen, abgesehen von den Früchten vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wenn du die Früchte von diesem Baum isst, musst du auf jeden Fall sterben. Und was wir da sehen, ist, dass Gott den Menschen sagt, ich gebe euch ja, das alles, diese ganzen Früchte, ja, aber er ist derjenige, der bestimmt, was gut und böse ist. Er ist der Maßstab. Die Menschen richten sich nach ihm. Er sagt, ihr dürft nicht von diesem Baum der Erkenntnis von gut und böse essen, weil ihr seid Menschen, ich bin Gott. Ja? Und das ist klar. Und das ist eigentlich ein Bund, den Gott hier mit den Menschen eingeht. Er sagt, wenn ihr euch an diese Rahmenbedingungen haltet, ich habe euch erschaffen, so ist es, so sind die Rahmenbedingungen, so sind die Regeln. Wenn ihr euch dran haltet, da ist ein Segen drauf. Ja? Ich habe einen Auftrag für euch, ich habe einen Segen für euch. Wenn ihr aber euch nicht dran haltet, wenn ihr ungehorsam seid, dann werdet ihr sterben. Dann ist da der Tod. Und der Tod ist Trennung vom Leben und Gott ist das Leben. Das heißt, wenn diese Ordnung bricht, seid ihr von mir, von Gott getrennt. Das heißt, das ist der Bund der Werke, kurz gesagt. Wer diesen Bund haltet, hat das Leben. Wer diesen Bund bricht, hat den Tod. Und das ist der Bund eines Stärkeren mit einem Schwächeren, ja? Gott mit Menschen, klare Rahmenbedingungen, klare Vorgaben, Auftrag, Segen bei Gehorsam, Fluch bei Ungehorsam. Und dieser Bund der Werke ist trotzdem aus Gottes Gnade heraus. Weil, wie gesagt, Gott müsste überhaupt keinen Bund mit Menschen machen. Gott hat die Menschen erschaffen und er hätte einfach so, es so machen können, dass Menschen überhaupt keine Wahl haben, sich für ihn zu entscheiden oder ihm gehorsam zu sein. Oder er müsste sich gar nicht abgeben, versteht ihr? Also nur in der Tatsache, dass er diesen Bund überhaupt schließt mit Menschen, nur das allein ist ein extremes eigentlich Herabsteigen auf unser Level und sagen, hey, ich werde mit euch interagieren, ich werde mit euch Beziehung haben, ich werde mit euch einen Umgang pflegen. Ja? Es ist revolutionär und er macht das aus Liebe für uns. Dieser Bund ist eigentlich keine Einschränkung im Vergleich zu vorher, sondern eine große Freiheit, die da kommt. Er ermöglicht Menschen, gehorsam oder ungehorsam zu sein. Die Möglichkeit haben sie vorher nicht gehabt. Ja, das heißt, er gibt Menschen sehr viel Freiraum durch diesen Bund der Werke. Und die Menschen können sich zwischen Segen und Fluch entscheiden. Wir wissen, sie haben sich leider für ungehorsam entschieden. Und das betrifft auch uns. Das Konzept, warum das auch uns betrifft, möchte ich jetzt versuchen, ein bisschen auszupacken. Weil das ist in der Bibel sehr klar eigentlich erklärt, aber in unserer Kultur tun wir uns schwer damit, weil wir nur in Kategorien denken von Individualismus eigentlich. Ja, also was ich tue, dafür bin ich verantwortlich, aber ich bin nicht, also der Gedanke, dass wir in einer Reihe von Leuten sind, dass wir etwas irgendwie erben oder so von unseren Vorfahren und dass wir, damit tun wir uns in unserer Kultur schwer. Aber ihr müsst auch verstehen, dass in anderen Kulturen sich die Leute weniger schwer damit tun. Was zum Beispiel in anderen Kulturen ist es normal, dass ich auch zum Beispiel als Kind mit Verantwortung trage für Dinge, die meine Eltern tun oder meine Großeltern. Und da möchte ich euch ein bisschen jetzt mit hineinnehmen. Dieser Tod, der versprochen wird, wenn dieser Bund der Werke gebrochen wird, sagt die Bibel, kommt durch Adam, der den Bund gebrochen hat damals. Und Adam repräsentiert nicht nur sich selbst, sondern die gesamte Menschheit. Die gesamte Menschheit durch alle Zeiten. In Römer 5, Vers 12, das ich gleich lesen werde, da geht es darum, dass diejenigen Menschen, die gelebt haben, bevor Gott dem Mose das detaillierte Gesetz gegeben hat, jetzt bin ich ein bisschen, ich versuche das jetzt ein bisschen auszupacken, in der Bibel, wir sehen dann, Gott erwählt Abraham, er geht einen Weg, er schafft sich ein Volk. Dieses Volk ist dann, die Israeliten sind Sklaverei in Ägypten. Gott befreit sie aus Ägypten und dann gibt er ihnen das Gesetz. Okay? Und das ist dann festgehalten in den 5 Büchern Mose. Das sind die ersten 5, also eigentlich ab dem 2. Buch. Das sind die 5 Bücher Mose sind die ersten 5 Bücher in der Bibel. Und dieses Gesetz ist sehr detailliert. Und in Römer Kapitel 5 steht, dass bevor Gott dem Mose dieses detaillierte Gesetz gegeben hat, also vorher, dass natürlich die Leute vorher dieses Gesetz nicht übertreten haben, weil sie es nicht gehabt haben. Aber trotzdem, sagt er, waren diese Menschen der Sünde und dem Tod ausgeliefert. Und das werde ich vorlesen und dann noch weiter erklären. Römer 5, Vers 12. Die Sünde kam durch einen einzigen Menschen in die Welt, Adam. Als Folge davon kam der Tod und der Tod ergriff alle, weil alle sündigten. Ja, die Menschen sündigten schon, bevor ihnen das Gesetz gegeben wurde. Aber solange es kein Gesetz gibt, wird dies nicht als Schuld angerechnet und doch herrschte der Tod über alle Menschen von Adam bis Mose. Auch wenn sie kein ausdrückliches Verbot Gottes missachteten, wie Adam es tat, der auf Christus hinweist, der noch kommen sollte. Das heißt, man kann sich so vorstellen, der Bund der Werke ist gebrochen worden, sogar ohne dieses detaillierte Gesetz ja, von Mose. Und alle Menschen seit Adam haben diesen Bund der Werke gebrochen, sind Bündnisbrecher. Adam hat den Bund gebrochen, die Trennung von Gott kam und alle Nachkommen von Adam, alle Menschen, er steht für alle Menschen, sind in dieser Linie hineingeboren. Okay? Und sind in diese Linie von Bündnisbrechern hineingeboren. Und wenn wir in die Welt schauen und ganz ehrlich sind, dann sehen wir, dass das stimmt. Ja? Die Welt ist voller zerbrochenen Beziehungen und Hass und Ärger und Streit und Krieg und alles Mögliche. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann merken wir, dass wir es selber nicht schaffen, den Bund der Werke zu halten. Wir schaffen nicht, in perfektem Gehorsam zu Gott zu leben. Wir schaffen nicht, perfekt zu leben und perfekt mit Menschen umzugehen und Gott perfekt zu spiegeln in diese Welt hinein. Wir wissen, wir sind Teil von diesem, von dieser Linie von Bündnisbrechern. In 1. Korinther 15, Vers 22 steht, genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören. Der zweite Teil von diesem Vers, da geht es schon um den Bund der Gnade, da werden wir noch drüber reden. Aber jetzt möchte ich auf den ersten Teil fokussieren. Der Bund der Werke ist gebrochen und wir stammen von Adam ab, wir gehören zu den Bündnisbrechern dazu. Wir sind außerhalb von Jesus Bündnisbrecher. Die Bibel nennt es Sünder. Und darauf steht der Tod, weil wenn eine Person den Bund mit der Werke komplett, also den Bund der Werke mit Gott komplett einhalten könnte, das bedeutet, nie einen Gedanken haben, der irgendwie gehässig ist. Nie einen Gedanken haben, der irgendwie sexuell unmoralisch ist. Nie einen Gedanken haben, der irgendwie eine Person ungerecht behandelt. Also ich rede jetzt nicht mal von Worten oder von Taten, nur von Gedanken. Ja? Keine Haltung haben, die stolz darauf ist, dass ich selber diesen Bund der Werke so gut einhalte. Ja? Also es ist unmöglich. Und wenn man einmal, ein einziges Mal eine Sache falsch macht, wie kann ich dann in der Gegenwart eines perfekten, heiligen Gottes bestehen? Und egal, wie sehr ich mich bemühe, das kann ich ja nicht wegreinigen. Es ist zu spät. In dem Moment, wo der Bund gebrochen ist, steht der Tod drauf. Das heißt, wir sind Bündnisbrecher. Und alle Menschen, die Nachkommen von Adam sind, das bedeutet, alle Menschen sind Bündnisbrecher. Es ist komplett egal, ob jemand ein Atheist ist oder Christ ist oder Moslem oder irgendwas anderes oder ob jemand denkt, ich möchte Teil von diesem Bund sein oder nicht oder ich glaube, dass Gott überhaupt geht oder nicht, komplett egal. So wie ein Baby sich nicht entscheidet, in einem Bund mit den Eltern zu stehen oder wie ein Österreicher sich nicht entscheidet, in einem Bund mit dem Staat zu stehen, so entscheidet sich kein Mensch dafür, in diesem Bund der Werke zu sein. Gott ist der Schöpfer, er hat diesen Bund ins Leben gesetzt und jemand ist eigentlich egal, ob jemand den Bund ablehnt oder nicht. Er ist ein Bündnisbrecher. Die Frage ist nicht, wie jemand zu dem Bund steht. Die Frage ist, ist es ein Mensch? Weil Gott hat diesen Bund mit Mensch geschlossen, meine ich. Das heißt, wenn jemand ein Mensch ist, ist er Teil von diesem Bund der Werke. Und wenn jemand kein absolut perfekter Mensch ist, ist er ein Bündnisbrecher. In Römer Kapitel 2, da sehen wir, dass die Menschen, die vom jüdischen Gesetz nichts wissen, der Paulus schreibt ja da, er ist selber Jude, ja, und dieses Gesetz war den Juden gegeben und wir sind, ich glaube, wahrscheinlich hier, ich glaube nicht, dass wir Juden unter uns haben, das heißt, er schreibt eigentlich über Menschen wie wir, denen dieses Gesetz nicht gegeben wurde, ja, und er sagt das Folgende ab Vers 14. Wenn nun Menschen, die nicht zum jüdischen Volk gehören und mit dem Gesetz Gottes daher nicht in Berührung gekommen sind, von sich aus so handeln, wie es das Gesetz fordert, dann ist dieses Gesetz, auch wenn sie es nicht kennen, offensichtlich ein Teil von ihnen selbst. Ihr Verhalten beweist, dass das, was das Gesetz fordert, ihnen ins Herz geschrieben ist. Das zeigt sich auch im Urteil ihres Gewissens und am Widerstreit von Anklagen und Rechtfertigungen in ihren Gedanken. Der Tag des Gerichts wird das alles bestätigen. Der Tag, an dem Gott durch Jesus Christus auch über die verborgensten Dinge im Leben der Menschen sein Urteil sprechen wird. So lehrt es das Evangelium, das mir anvertraut ist. Was sagt er damit? Er sagt damit, sogar ein Mensch, der noch nie von Gott gehört hat, hat zu einem gewissen Grad das Gesetz Gottes ins Herz geschrieben. Und das merkt man am Gewissen. Und wir würden alle sagen, es gibt Dinge, die Menschen tun, die wir tun, die andere tun. Und wir wissen, es ist nicht richtig. Ja? Ich glaube, und natürlich gibt es Änderungen, je nach Kultur, wie das ausschaut. Aber grundsätzlich, Menschen sind geboren mit der Fähigkeit von moralischer Unterscheidung und von Gewissen. Und es gibt keinen Menschen, der sogar dem eigenen Urteil gerecht wird. Also ich rede nicht mal von Gottes Urteil, aber es gibt eigentlich keinen Menschen, der sogar dem eigenen Urteil, dass wir den Ansprüchen, die wir selbst an uns haben oder die Gesellschaft an uns haben, gerecht wird. Und wenn wir das Gefühl haben, wir haben es geschafft, schon haben wir uns ein neues Ziel gesetzt, was wir jetzt erreichen müssen. Wir schaffen es selbst nicht einmal, unseren eigenen Maßstäben gerecht zu werden. Das heißt, wenn ich ein Mensch bin, dann stehe ich in einem Bund mit meinem Schöpfer, den ich breche. Und was ist das Urteil für Bündnisbrecher? 1. Mose 2, Vers 17. Wenn du die Früchte von diesem Baum isst, musst du auf jeden Fall sterben. Römer 6, Vers 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Römer 3, Vers 10. In der Schrift heißt es, keiner ist gerecht, nicht ein einziger. Das heißt, noch einmal, alle Menschen außerhalb von Jesus stehen in diesem Bund der Werke. Gehorsam bringt Segen, Ungehorsam bringt Tod. Unsere Taten, unser Gehorsam, wie wir auf das Gesetz Gottes reagieren, bestimmt, ob wir sterben oder leben. Alle Menschen sind ungehorsam, sind Brecher dieses Bundes und ernten dafür den ewigen geistlichen Tod. Und deshalb werden alle Menschen eines Tages vor dem höchsten Gericht von Jesus schuldig gesprochen. Und da gibt es keine Ausreden, da gibt es keine Ja, Aber und so weiter. Jesus kennt jede Motivation, er kennt jeden Gedanken, er kennt jeden Hintergrund. Er wird absolut gerecht, absolut ein gerechtes, finales Urteil sprechen. Und jeder, der schuldig ist, diesen Bund gebrochen zu haben, den der Schöpfer mit der Schöpfung schloss, jeder, der so lebt, als gäbe es keinen Schöpfer, als gäbe es keine höhere Autorität, wird auch die Folgen vom Bruch des Bündnisses zu tragen haben. Die Welt, wir werden jetzt gleich zum Bund der Gnade kommen, weil es gibt, Gott sei Dank, ist das nicht das Ende von der Predigt heute. Und die Welt, in die Jesus kommt, um den Bund der Gnade, wegen dem Bund der Gnade, die ist eine Welt voller Bündnisbrecher. Die Welt, in die er kommt, ist eine Welt, die voller Menschen ist, die vor Gott, dem Vater, schuldig sind, weil sie gegen die Bedingungen unserer eigentlichen Existenz verstoßen haben. Aber in dem Moment, wo diese Katastrophe damals kommt im Garten Eden, wo der Bund der Werke gebrochen wird durch Adam und Eva, in dem Moment zeigt Gott schon Gnade. Er kommt in den Garten, er bekleidet sie, er sorgt sich um sie und er lässt Gnade walten. Und man sieht dann eigentlich von dem Moment an bis zum Ende der Bibel, dass Gott einen Plan hat. Von Anfang an schon einen Plan hat, um alles nicht nur herzustellen, sondern noch viel besser zu machen. Und dieser Plan ist der Bund der Gnade. Was ist der Bund der Gnade? In Römer 3 steht, Vers 21, doch nun hat Gott uns unabhängig vom Gesetz einen anderen Weg gezeigt, wie wir in seinen Augen gerecht werden können. Zuerst, wir können gerecht werden jetzt. Einen Weg in Übereinstimmung mit dem Gesetz und den Propheten. Wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Dadurch können alle ohne Unterschied gerettet werden. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Gott bewies seine Gerechtigkeit, als er die Menschen nicht bestrafte, die in früheren Zeiten gesündigt haben. Er handelte so, weil er Geduld mit ihnen hatte, und er ist auch jetzt in dieser Zeit vollkommen gerecht, indem er die für gerecht erklärt, die an Jesus glauben. Können wir nun stolz darauf sein, dass wir irgendetwas dazu getan haben, von Gott angenommen zu werden? Nein, denn das geschah nicht aufgrund unserer guten Taten, sondern allein aufgrund unseres Glaubens. Wir werden durch den Glauben vor Gott gerechtfertigt und nicht durch das Befolgen des Gesetzes. Anders gesagt, es ist komplett hoffnungslos zu glauben, wir könnten den Bund der Werke halten. Und deshalb hat Gott einen anderen Weg gemacht. Jesus hat den Bund der Werke an unserer Stelle gehalten. Er hat perfekten Gehorsam gelebt bis zum Kreuz. Und er hat mit uns getauscht. Er hat die Konsequenz von unserem Bündnisbruch auf sich genommen. Er ist den Tod gestorben, der uns wegen dem Bund der Werke gegolten hat. Und stattdessen schenkt er uns den Lohn dafür, dass er den Bund der Werke gehalten hat. Das heißt, wenn wir dieses Geschenk annehmen vom Kreuz, dann sind wir keine Bündnisbrecher mehr. Dann sind wir jetzt in Jesus Teil von diesem Bund der Gnade. Ja? Gott sieht uns, als hätten wir den Bund der Werke nie gebrochen. Und das ist das Evangelium und das ist gewaltig. In 2. Korinther 5, Vers 21 steht, den, der Sünde nicht kannte, Jesus. Er kannte nicht Sünde, er hat den Bund der Werke perfekt gehalten. Den, der Sünde nicht kannte, hat er, der Vater, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm, in Jesus. Und jetzt werde ich was Kontroverses sagen. Also für die, die schon länger gläubig sind, wird es kontrovers klingen. Wir sind gerettet durch Werke. Okay? Wir sind gerettet durch Werke. Und wir sind gerettet durch Gnade. Was meine ich damit? Wir sind gerettet durch Werke, aber nicht durch unsere Werke. Ja. Wir sind gerettet durch die Werke von Jesus. Wir könnten niemals gut genug Werke bringen. Wir könnten niemals rein genug sein. Ich habe es schon gesagt, es ist unmöglich. Aber unsere Rettung kommt durch gute Taten. Durch Werke, durch perfekten Gehorsam, durch perfekte Einhaltung des Bundes der Werke. Unsere Errettung kommt durch die Werke von Jesus. Durch seinen perfekten Gehorsam. Unsere Sünde wird ihm angerechnet am Kreuz und sein Gehorsam wird uns angerechnet. In Römer 6, Vers 23 steht, der Lohn der Sünde ist der Tod und das hat Jesus am Kreuz. Ja, also diesen Lohn der Sünde ist Jesus am Kreuz gestorben. Und dann sagt er, die Gnadengabe Gottes aber ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Der Segen ruht auf uns wegen dem, was Jesus getan hat. Und wie empfangen wir dieses Geschenk? Wir müssen es nur empfangen. Ja? In Römer 4, Vers 23 steht, diese wunderbare Zusage, also da steht jetzt über, ich werde es gleich erklären. Also diese wunderbare Zusage, dass Gott ihn für gerecht erklärte, galt nicht nur für Abraham. Also da geht es darum, dass Gott Abraham für gerecht erklärte. Sie wurde auch für uns in der Schrift festgehalten, denn Gott wird auch uns für gerecht erklären, wenn wir an ihn glauben, der Jesus, unseren Herrn, von den Toten auferweckt hat. Wegen unserer Sünden musste Jesus sterben und er wurde auferweckt, um uns vor Gott gerecht zu sprechen. Das heißt, Glaube heißt Vertrauen. Glaube heißt, ich baue mein Leben auf etwas, ich vertraue auf etwas. Wenn ich mein Leben drauf baue, dass ich selber versuche, den Bund der Werke zu erfüllen, dann werde ich keinen Erfolg haben. Wenn ich meinen Glauben drauf baue, dass Jesus den Bund der Werke erfüllt hat, dann habe ich schon Erfolg gehabt. Ja? Glaube heißt, dass ich auf Jesus vertraue. Und so erhalte ich das Geschenk. Es ist ganz einfach. Es ist nur eine Entscheidung. Das Geschenk wird mir angeboten. Ich muss es nur annehmen. Das ist das Einzige, was ich machen muss. Und was bei diesen Versen, die ich gerade gelesen habe, interessant ist, weil sie zeigen auch, wie Abraham errettet wurde. Jetzt, der Abraham, der kommt in 1. Mose Kapitel 11 oder 12, Kapitel 12 oder 11, 12, 1. Mose Kapitel 12 kommt er ins Bild. Das heißt, am Anfang der Bibel, lang vor Jesus. Jetzt sagst du vielleicht, wenn es darum geht, dass Jesus das gemacht hat, wie hat dann der Abraham, wie funktioniert das? Ja? Wie kann das sein? Aber laut diesen Versen wissen wir, Abraham ist errettet worden durch den Bund der Gnade. Und nicht nur der Abraham, auch der David zum Beispiel. Der König David war ein bisschen später, ja, aber lang vor Jesus. Auch er ist durch den Bund der Gnade errettet worden. Ich lese Römer 4, Vers 5. Gerecht gesprochen wird ein Mensch aufgrund seines Glaubens, nicht aufgrund seiner Taten. Das meinte auch David, als er die Freude eines Menschen beschrieb, der unverdient gerecht gesprochen wird. Und es kommt ein Zitat aus dem Psalmen. Glücklich ist der, dessen Ungehorsam vergeben und dessen Schuld zugedeckt ist. Glücklich ist der, dem der Herr die Sünden nicht mehr anrechnet. Warum rechnet der Herr die Sünden einem Menschen nicht mehr an? Er ist perfekt, er ist gerecht, er wird nicht irgendwas, was furchtbar ist, unbestraft lassen. Nein, der Grund ist, weil er sie Jesus anrechnet. Das heißt, Abraham, David, Mose und alle im Alten Testament, die gerettet wurden, sind alle errettet aufgrund dessen, was Jesus am Kreuz für sie getan hat. Und manche haben es prophetisch durch Gottes Reden ein bisschen gewusst, wie der David, in den Psalmen zum Beispiel, aber viele haben das nicht so genau gewusst. Ja, sie hätten es wahrscheinlich nicht so genau erklären können, wie wir das heute, weil wir zurückschauen, das erklären können. Also aus unserer Perspektive heute schauen wir zurück auf dieses Ereignis des Kreuzes, was Jesus getan hat. Und wir bauen auf Jesus und wir wissen, durch Jesus können wir in diesem Bund der Gnade sein. Und wir wissen viele Details, wir können es gut erklären. Ja? Aber Abraham und Mose und so, die haben es vielleicht nicht so gut erklären können, aber sie haben es trotzdem gewusst. Sie haben Gott geglaubt. Sie haben ihm vertraut. Sie haben sich quasi auf Gott geworfen. Ja, sie haben ihre Existenz nicht auf ihre eigenen Taten, sondern auf Gottes Taten geworfen. Sie haben nicht vielleicht genau erklären können, wie das ausschaut mit dem Kreuz, aber sie sind errettet durch das Kreuz. Durch das, was Jesus getan hat. Und das bedeutet, dass, ob wir jetzt nach zurückschauen oder im Alten Testament dann gewissermaßen, wenn wir das Alte Testament lesen, schauen wir mit ihnen nach vorne auf das Kreuz. Aber die ganze Bibel geht letztlich darum, um das, was Jesus getan hat. Okay, zusammenfassend über den Bund der Gnade. Ich wurde durch Gnade errettet, weil die Werke, die mich gerettet haben, nicht meine eigenen sind. Ich wurde durch Werke gerettet, weil das Fundament meiner Rechtfertigung, meiner Gerechtigkeit, die Werke von Jesus sind, mit denen er den Bund der Werke erfüllt hat. Okay, habe ich euch so weit mitgenommen? Ich finde, es ist wunderbar, darüber nachzudenken. Es ändert alles. Wie oft bemühen wir, und ich von meinem eigenen Leben, ja, wie oft rutsche ich in ein Muster hinein, wo ich mir denke, jetzt habe ich da was falsch gemacht und weiß ich, und dann merke ich, und ich vergesse drauf, dass das eigentlich, ja, es stimmt, aber meine Gerechtigkeit kommt von Jesus. Meine Heiligkeit, mein Status, alles, was wichtig ist, es kommt von Jesus. Es hängt nicht ab von mir. Und was macht das mit mir? Es verändert mich. Es verändert mich insofern, dass ich möchte mehr werden wie er. Ich möchte für ihn leben. Ich möchte seine Werke tun. Ja? Weil es stellt alles auf den Kopf. Und wenn ich diese guten Sachen tue, dann tue ich es nicht, um selbst irgendwie den Bund der Werke zu erfüllen und dann geht es schief und dann fühle ich mich wieder, keine Ahnung, schlecht und weiß ich, dann gebe ich auf und weiß ich. Nein, es ist schon erledigt, es ist schon vollbracht, hat Jesus am Kreuz gesagt. Es ist fertig. Aber ich möchte jetzt über den Bund der Erlösung reden. Das ist das, was für mich das alles irgendwie, da kommt das alles zusammen für mich. Vor Beginn der Welt haben Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist entschieden, dass sie dich und mich retten werden. Und es ist quasi, wenn ich sage vor Beginn der Welt, bevor das Raumzeitkontinuum überhaupt erschaffen wurde. Und das werden wir uns jetzt anschauen. Erstens, 1. Petrus 1, Vers 19. Da steht, er bezahlte für euch mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus. Also er, der Vater, ja, bezahlte für euch mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus, der rein und ohne Sünde zum Opferlamm Gottes wurde. Schon vor Erschaffung der Welt wurde er dazu bestimmt. Also Jesus wurde vor Erschaffung der Welt dazu bestimmt. Doch erst jetzt, am Ende der Zeiten, ist er für euch erschienen, sodass alle ihn sehen. Ja? Anderes Beispiel, Römer 3, Vers 25. Da steht, denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Also wir haben es bis jetzt, der Vater sandte den Sohn, um uns zu retten. Und wir haben, es wurde vor Erschaffung der Welt bestimmt. Ja? Johannes 3, Vers 16, da steht, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Also, wir haben es etabliert, der Vater sendet den Sohn, der Sohn wurde vor Erschaffung der Welt dazu bestimmt. Okay? Dann, es ist nicht so, dass Jesus nicht wollte und der Vater hat ihn gezwungen, wie es manchmal leider hingestellt wird. Das wäre missbräuchlich, wenn ein Vater das mit seinem Sohn machen würde. Und Gott ist nicht missbräuchlich. In Johannes 10, Vers 17 sagt Jesus das Folgende. Der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hingebe, um es wieder zu erlangen. Niemand kann es mir nehmen. Jesus sagt, niemand kann ihm das Leben nehmen. Ich gebe es freiwillig hin. Ich habe die Macht, es hinzugeben und ich habe die Macht, es wieder zu nehmen. Denn mein Vater hat mir diesen Auftrag gegeben. Wir glauben an einen Gott, der dreieinig ist. Ein Gott, drei Personen. Und ich weiß, als Menschen können wir uns das ein bisschen schwer vorstellen. Aber wir glauben an einen Gott in drei Personen. Und wir sehen da diese Einheit zwischen Vater und Sohn. Der Vater schickt seinen Sohn, er gibt ihn hin. Es war ein großes Opfer für den Vater. Stell dir das vor, diesen Sohn, mit dem er in ewiger Liebe, liebender Gemeinschaft lebt. Und er gibt ihn hin. Und Jesus geht freiwillig, er möchte das tun. Und es wurde alles entschieden vor Erschaffung der Welt. Anders gesagt, als Gott den Menschen die Möglichkeit gegeben hat, den Bund der Werke zu brechen, hat er gewusst, dass es ihn alles kosten würde. Und das war der Plan. Dann, der Vater und der Sohn gemeinsam senden den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist Gott, die dritte Person in dem einen Gott. Er ist derjenige, der unsere Herzen erneuert, damit wir überhaupt an Jesus glauben. Er ist derjenige, mit dem unsere Errettung beginnt und endet. Er wird beschrieben als Siegel, das uns versiegelt. Er ist derjenige, der in uns wirkt, um uns mehr und mehr und mehr zu verwandeln, damit wir Jesus ähnlicher werden. Und das heißt, er ist ganz wichtig in unserer Errettung, aber er ist auch wichtig in unserem Weg des Glaubens. Und wir sehen in Johannes 14, Vers 26, da steht, doch wenn der Vater, oder Jesus sagt es, wenn der Vater den Ratgeber als meinen Stellvertreter schickt, und damit meine ich den Heiligen Geist, wird er euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Okay? Da sehen wir, der Vater sendet den Heiligen Geist. Dann, ein Kapitel später, Johannes 15, Vers 26, da sagt Jesus, doch ich werde euch den Ratgeber schicken, den Geist der Wahrheit. Er wird vom Vater zu euch kommen und wird mein Zeuge sein. Also Jesus sagt, ich werde ihn schicken und er wird vom Vater kommen und mein Zeuge sein. Und dann in Apostelgeschichte 2, Vers 23, ist noch so ein tolles Beispiel eigentlich. Da predigt der Petrus, das ist zu Pfingsten. Und da sagt er, also Jesus, ist in den Himmel emporgehoben worden, um den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite einzunehmen und hat von seinem Vater die versprochene Gabe erhalten, den Heiligen Geist. Diesen Geist hat er nun über uns ausgegossen. Und das ist es, was ihr hier seht und hört. Also, das Ganze ist ein perfektes Zusammenspiel von Gott dem Vater, Gott dem Sohn, Gott dem Heiligen Geist in Einheit und zusammen, um dich zu erretten, um dich zu verändern, um in dir gute Frucht hervorzubringen, um deine Erlösung zu vervollständigen, für alle Zeit. Und das Ganze ist entschieden worden vor Beginn der Zeit. Du wurdest vor Beginn der Zeit erwählt. In Epheser 1, Vers 4 steht, aus Liebe hat Gott uns schon vor Erschaffung der Welt in Christus dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Deshalb loben wir Gott für die herrliche Gnade, mit der er uns durch den geliebten Sohn so reich beschenkt hat. Seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat, sodass uns unsere Sünden vergeben sind. Ich lese ein paar Verse später in Vers 13. Er sagt, ihr habt an Christus geglaubt und er hat euch mit dem Siegel seines Heiligen Geistes, den er vor langer Zeit zugesagt hat, als sein Eigentum bestätigt. Es ist fix und es ist fest. Und was vor Erschaffung der Welt entschieden wurde, kannst du nicht aushebeln, indem du den Bund der Werke nicht haltest, wenn du in diesem Bund der Gnade bist. Wenn du zu Jesus gehörst, gehörst du zu Jesus. Punkt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin manchmal schon gefragt worden von verschiedenen Leuten, aber ich kenne es auch von mir selber. Diesen Gedanken, okay, Jesus ist halt gestorben, ja, für alle, die das annehmen wollten. Und das heißt, er liebt uns. Aber wie sagt mir das, dass er mich liebt? Wie sagt mir das, dass er mich persönlich liebt? Ja? Okay, die ganze Welt, ja, grundsätzlich, aber mich. Warum sagt mir das, dass er mich liebt? Aber jetzt versucht es mal aus seiner Perspektive zu sehen. Vor Beginn der Zeit hat er den Plan gehabt, der dazu führt, dass du gerettet wirst. Das heißt, als Jesus am Kreuz gestorben ist und für deine Schuld bezahlt hat, hat er ganz genau gewusst, wofür er bestraft wird. Ganz genau. Er ist nicht nur für irgendwie Sünde gestorben, er ist für deine Sünde gestorben. Er ist gerecht für deine Sünde bestraft worden und er hat es freiwillig gemacht. Und Gott, der Vater, hat seinen Sohn freiwillig gegeben für dich. In Epheser steht, aus Liebe zu dir. Aus Liebe steht. Aus Liebe hat Gott uns schon vor Erschaffung der Welt in Christus dazu bestimmt, befreit von Schuld zu sein. Gottes, der Bund der Erlösung, das, was Gott der Vater macht, was Gott der Sohn macht, was der Heilige Geist am Machen ist, das ist der Beweis, dass Gott dich unendlich liebt. Und du kannst den Bund der Werke nicht halten, aber du kannst seine Liebe, wenn du in dieser Liebe bist, wenn du zu Jesus gehörst, du hast es angenommen, dann heißt es, du gehörst zu ihm. Und das ist fix. Der Vater zog drüber. Da gibt es nichts. Das ist einfach fix. Und wenn ich euch heute 3 Sachen mitgeben kann, dann hoffe ich, dass ihr euch die folgenden 3 Wahrheiten mitnehmt und dass ihr sie tief in eurem Herzen verankert, dass ihr sie im Gebet bewegt, dass ihr zulasst, dass sie euch verändern und auch, dass wir ins Staunen kommen drüber. Es ist was Wunderbares. Ja? Erstens, bunte Werke. Ich wurde durch Werke gerettet, weil das Fundament meines Glaubens die Werke von Jesus sind. Er hat den Bund der Werke erfüllt. Es ist vollbracht. Zweitens, Bund der Gnade. Ich wurde durch Gnade gerettet, weil die Werke, die mich gerettet haben, nicht meine eigenen sind. Und drittens, die 3 Personen des dreieinigen Gottes haben vor Beginn der Zeit in perfekter Harmonie und Einheit und Einstimmigkeit einen Plan beschlossen, um mich ganz persönlich zu retten, um dich ganz persönlich zu retten und zu erlösen und zu befreien und teuer zu erkaufen, um dir ein wunderbares, neues Leben zu schenken. Und das Leben in dieser Welt ist oft schwierig. Ja, wenn du momentan keine Schwierigkeiten hast, kann es gut sein, dass auch Schwierigkeiten auf dich zukommen. Und wenn du momentan keine Schwierigkeiten hast, kann es gut sein, dass Schwierigkeiten nicht so lange her sind. So ist das Leben. Und manche von uns haben ganz, ganz schwierige Umstände. Aber für alle von uns ist eine Sache absolut fix. Du bist so sehr geliebt, dass du dir das selber niemals vorstellen könntest. Du kannst dich nicht gut genug darauf einlassen. Es kann nicht so gut sein, um wahr zu sein, weil du kannst nicht mal vorstellen, wie gut das ist. Ja? Also was immer du dir vorstellen kannst, wie gut Gott und wie liebend Gott dir gegenüber ist, ist nur ein kleiner Millimeter im Vergleich zu dem, was die Wahrheit ist. Er liebt dich unendlich. Und er ist so weit gegangen, dass bevor er Raum und Zeit ins Leben gehaucht hat, er schon gewusst hat, diese Person werde ich erschaffen und ich werde Jesus senden und ich werde durch den Heiligen Geist sicherstellen, dass die Person mein Geschenk annimmt, weil diese Person liebe ich. Und es ist eine wunderbare Sache. Und ich möchte euch bitten, aufzustehen. Wir werden mit uns beten.